Herzen sprechen möchtest. Ich danke dir, Vater, dass du hier bist, durch deinen Geist. Amen. Patrick, machst du? Dann fange ich einfach schon mal an. Wir haben ja den letzten Sonntag im Jahr. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr manchmal so Bilanz zieht, überlegt, was war gut, was war schlecht. Die, die vielleicht noch zur Schule gehen und Zeugnisse bekommen, das ist auch so eine Art Bilanz. Ne? Da sieht man, was war gut, was war schlecht, oder ganz schlecht, oder ganz gut. Man trifft Entscheidungen, man überlegt, was könnte ich besser machen, warum ist es so geworden. Und ich möchte so ein bisschen einleiten zu einer Person in der Bibel, die ich einfach genial finde. Ich finde viele Personen genial, aber diese Person überrascht mich eigentlich immer wieder. Diese Person war sehr demütig. Die Person war eine Person des Gebets, war leidenschaftlich, war jemand, die ganz Großes erreicht hat. So in meinem Umfeld, Geschäftsumfeld würde man sagen, das war ein toller Projektmanager. Jemand, der was zum Laufen bringt, der Dinge in Bewegung bringt, der was erreicht hat, der Erfolg hatte. Und ich möchte mit euch anschauen, was so der Anfang war, wie das Ganze begann. Ich glaube, wir sind immer noch schwarz. Kein wird schließlich. Warte mal, ich hätte noch als LibreOffice das da. Oder das PDF. Kannst du das PDF direkt aufmachen? Ich kann zwar mein Notebook anschließen, aber dann fehlt mir mein Konzept. Hast du das PDF bei dir? Sekunde. Werbung. Verantwortlich. Und ich sage dann auch immer, wenn du deinen Job gut machst, merkt niemand was, kritisiert niemand was, sagt niemand was. Eigentlich fällst du gar nicht auf. Fühlst dich manchmal so als das fünfte Rad im Wagen. Ne? Aber wenn es nicht funktioniert, fällt es plötzlich auf. Ne? Und dann merkt man, ah, da gibt es noch was. Und ich denke, Patrick macht einen tollen Job. Wir haben ja umgestellt auf eine neue Technik. Ich denke, das ist eine tolle Sache. Hat super funktioniert. Die letzten Mal, ich glaube, ihr habt gar nicht so viel gemerkt. Vielleicht, dass andere Sachen dynamischer waren, Bibeleinblendungen und so weiter. Das ist jetzt alles möglich. So, es war ein bisschen Eigenwerb. Habe ja gesagt, Pause für Werbung. Ne? Okay, ich fange nochmal an. Bilanz heißt Doppelwaage. Ne? Seht ihr auch in dem Bild, wenn man so ein Wiki nachschaut. Da kommt wahrscheinlich auch dieses Wort abwägen her. Nimm mal Weg so ab. Was war gut, was war schlecht? Man wägt so ab. In der Geschäftswelt möchte man natürlich Gewinn machen. Ne? Da gibt es eine Bilanz, da gibt es eine Gewinn- und Verlustrechnung. Man möchte schauen, wo war ich gut, ne? Wo möchte ich hin? Was gibt es für Zielvereinbarungen? Und ich glaube auch, dass wir als Gemeinde, dass Gott möchte, dass wir wohin gehen. Wir haben in der Einleitung das Wort gehabt, ins verheißene Land. Wow, das war tolles Land, ne? Tolle Möglichkeiten. Und dann gab es ja so zwei Richtungen. Die waren auch sehr ungleichmäßig verteilt. Ne? Die einen sagen, oh, wir schaffen es nicht, wir können es gar nicht schaffen. Zu viele Riesen, das Land frisst uns auf. Ne? Und dann gab es 2 von 10, die gesagt haben, wir können es schaffen. Zu welchen gehören wir? Das ist jetzt provokativ, ne? Ja, 2 von 12, sorry. Mir wird natürlich sagen, natürlich gehöre ich zu denen, zu dieser Kaleb- und Josua-Generation. Aber manchmal verrät uns unser Herz, ne? Autsch. Wo du merkst, ups, eigentlich gehöre ich doch nicht zu dieser Josua-Kaleb-Generation. So manchmal denkst du, oh, kann man das schaffen? Und ich möchte mit uns jemand anschauen, wo ich glaube, wir können ganz viel lernen. Es gibt auch eine Predigtreihe, da gibt es einen zweiten Teil für nächstes Jahr. Und das ist auch so ein Wort für nächstes Jahr, was mir Gott aufs Herz gelegt hat, für uns als Gemeinde. Wo es darum geht, etwas voranzubringen. Und vielleicht könnte man, ich möchte einsteigen in die Lesung. Wir gehen, ihr habt euch vielleicht gefragt, wer das ist, über wen ich sprechen möchte. Und wir wollen uns mit Nehemia beschäftigen. Und ich mute euch jetzt einfach mal zu, dass wir aus Nehemia, dass wir die ersten zwei Kapitel lesen, damit ich euch da abholen kann. Wer eine Bibel hat, ist im Vorteil. Ansonsten denke ich, können wir es auch beamen. Geschichte Nehemias, des Sohnes Hakaljas. Und es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Burg Susan war. Da kam Hanani, einer von meinen Brüdern, er und einige Männer aus Juda. Und ich fragte sie nach den Juden, den Entronnenen, die von der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und nach Jerusalem. Und sie sprachen zu mir, die übrig gebliebenen, die von der Gefangenschaft dort in der Landschaft übrig gelassen sind, sind in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauer Jerusalems ist niedergerissen und seine Tore mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin und weinte und trug Leid tagelang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der den Bund und die Güte denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch dein Ohr aufmerksam und deine Augen offen sein, dass du hörest auf das Gebet deines Knechtes, dass ich heute Tag und Nacht für die Kinder Israel, deine Knechte, vor dir bete. Und wie ich die Sünden der Kinder Israel bekenne, die wir gegen dich begangen haben. Auch wir, ich und meines Vaters Haus, haben gesündigt. Wir haben sehr gesündigt gegen dich, sehr böse gegen dich gehandelt und haben die Gebote und die Satzungen und die Rechte nicht gehalten, die du deinem Knecht Mose geboten hattest. Gedenke doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose geboten hast, indem du sprachst, werdet ihr treulos handeln, so werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr aber zu mir umkehrt und meine Gebote haltet und sie tut, sollten eure Vertriebenen am Ende des Himmels sein, so würde ich sie von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, um meinen Namen dort wohnen zu lassen. Sie sind ja deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine starke Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein, das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die Gefallen daran finden, deinen Namen zu fürchten. Lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gewähre ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich Mundschenk des Königs. Nächstes Kapitel. Seid ihr noch alle da? Niemand eingeschlafen? Denk wichtig, um einfach so den Hintergrund zu haben. Und es geschah im Monat Nisan, im 20. Jahr des Königs Artasasta, als Wein vor ihm war, dann nahm ich den Wein und gab ihm den König. Ich war aber nie traurig vor ihm gewesen. Und der König sprach zu mir, warum ist dein Angesicht traurig? Du bist doch nicht krank. Es ist nichts anderes als Traurigkeit des Herzens. Da fürchtete ich mich sehr. Und ich sprach zum König, der König lebe ewig. Warum sollte mein Angesicht nicht traurig sein, da die Stadt, die Begräbnisstätte meiner Väter, wüst liegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind? Der König sprach zu mir, und was bittest du denn? Da betete ich zu dem Gott des Himmels und ich sprach zum König, wenn es der König für gut hält, wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so bitte ich, dass du mich nach Juda sendest, zur Stadt der Begräbnisse meiner Väter, damit ich sie wieder aufbaue. Da sprach der König zu mir und die Königin saß neben ihm, wie lange wird deine Reise dauern und wann wirst du zurückkehren? Und es gefiel dem König, mich zu senden. Und ich gab ihm eine Frist an. Und ich sprach zum König: Wenn es der König für gut hält, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Stromes, dass sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Und einen Brief an Asaph, den Hüter des königlichen Forstes, dass er mir Holz gebe, um die Tore der Burg, die zum Haus gehört, mit Balken zu versehen und für die Mauer der Stadt und für das Haus, in das ich ziehen werde. Und der König gab es mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Und ich kam zu den Statthaltern jenseits des Stromes und gab ihnen die Briefe des Königs. Der König hatte aber Heeroberste und Reiter zu mir gesandt. Und als Sanballat, der Horoniter und Tobia, die ammonitischen Knechte, es hörten, verdroß es sich sehr, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Kinder Israel zu suchen. Und ich kam nach Jerusalem und war 3 Tage dort. Jetzt geht's weiter. Ich hoffe, ihr seid noch bei mir. Und ich machte mich in der Nacht auf, ich und wenige Männer mit mir. Ich hatte aber keinen Menschen mitgeteilt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun, und kein Tier war bei mir, außer dem Tier, auf dem ich ritt. Und ich zog in der Nacht durchs Taltor hinaus auf die Drachenquelle zu und zum Misttor, und ich besichtigte die Mauern Jerusalems, die niedergerissen, und seine Tore, die vom Feuer verzehrt waren. Und ich zog hinüber zum Quellentor und zum Königsteich, und es war kein Platz zum Durchkommen für das Tier, das unter mir war. Und ich zog in der Nacht das Tal hinauf und besichtigte die Mauer, und ich kam wieder durchs Taltor herein und kehrte zurück. Die Vorsteher aber wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich tat, denn ich hatte den Juden und den Priestern und den Edlen und den Vorstehern und den Übrigen, die das Werk taten, bis dahin nichts mitgeteilt. Ich sprach zu ihnen: Ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt und lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger zum Hohn sind. Und ich teilte ihnen mit, dass die Hand meines Gottes gütig über mir gewesen war und auch die Worte des Königs, die zu mir geredet hatte. Da sprachen sie: Wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum Guten. Als aber Sanballat und die Horoniter, Tobia, der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber, es hörten, spotteten sie über uns und verachteten uns und sprachen: Was ist das für eine Sache, die ihr tun wollt? Wollt ihr euch gegen den König empören? Und ich gab ihnen Antwort und sprach zu ihnen: Der Gott des Himmels, der wird es uns gelingen lassen, und wir, seine Knechte, wollen uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt weder Teil noch Recht und Gedächtnis in Jerusalem. Wow, das war jetzt ein langer Text. Wir werden es noch ein bisschen strukturieren. So, die Kernfrage: Wir wissen aus der Rückperspektive, aus dem Rückblick, Nehemia hatte Erfolg gehabt. Er hat ein Megaprojekt durchgezogen. 52 Tage hat er die Mauer aufgebaut. Wenn wir jetzt nur so den Erfolg sehen, dann, ich frage mich dann immer, wie hat er das geschafft? Was hat ihn angetrieben? Was hat ihn bewegt? Wir hatten vorhin dieses Bild von der Leiter und so, wo Jesus war, dass wir weitergehen. Ne? Was bringt dich vorwärts? Was bringt dich die Leiter hoch? Was treibt dich an? Treibt dich Angst an? Treibt dich Unsicherheit an? Je nachdem, wenn man zum Arzt geht, dann kann es Vorsorge sein, Unsicherheit, Angst. Ne? Oder auch egal, was man tut. Oder der Chef ist einem im Nacken, der Vorgesetzte. Menschen verachten einen, man muss sich beweisen. Du musst zeigen, dass du es kannst. Was treibt dich an? Ehrgeiz. Es gibt verschiedene Dinge, die dich antreiben können. Ich will aber auf eine Sache raus. Es gibt nur einen Antrieb, die wirklich Frucht bringt. Es gibt nur eine Motivation, die dich weiterbringt, egal wo du stehst. Und ich möchte sagen, das ist, wenn du ein bewegtes Herz hast, wenn diese Leidenschaft Gottes in dein Herz kommt, ne, dieses Feuer. Das ist dieses Feuer, das wirklich so dich vorwärts bringt. Oder diese Liebe. Schau dir mal Jesus an. Die Stellen, wo Jesus bewegt war. Wo Jesus zum Beispiel eine ganze Beerdigung durcheinander gebracht hat. Ich lieb dieses Bild, wie er diesen Jüngling aufgeweckt hat. Er war so bewegt, ne? Er sieht diesen Trauerzug, er sieht die trauernde Mutter hier, die ihren Sohn verloren hat. Und er ist so bewegt, ihm dreht die Eingeweide rum. Das ist das griechische Wort, was hier steht, ne? Das Blanchomai. Es dreht ihm den Magen rum. Und auch bei anderen Gelegenheiten, ne? Merkst du. Und dann weiß man, was hat ihn motiviert? Er hat nicht gesagt, oh, ich bin jetzt gerade online mit meinem Vater, oh, schick mir mal über Facebook eine Nachricht. Ja, doch, hier, ein Wunder könnte hier noch reinpassen. Wäre jetzt passend für meinen Terminplan. Ich muss erst 5 Minuten weiter, können wir hier noch eingreifen. So ging es mit Sicherheit nicht ab. Er war sicherlich in Verbindung. Aber er war berührt. Ne? Was, es hat ihn angetrieben, die Leidenschaft. Er war voller Leidenschaft, das hat ihn angetrieben. Und wisst ihr was? Was ich festgestellt habe in meinem Leben. Ich bin ein Mensch, ich habe viel mit Furcht gekämpft. Mich hat viel Unsicherheit und Furcht angetrieben. Und ich wäre ein Lügner, wenn ich nicht dazu stehen würde. Aber ich kann euch eins versprechen. Wenn du anfängst, dein Herz zu öffnen für das, was Gott hat, für das, was der Vater hat, auch für dich, für dein Leben, deine Gemeinde, deine Projekte, was auch immer. Wenn diese Leidenschaft reinkommt, ich möchte schon sagen, dann scheißt du auf die Angst. Dann ist diese Leidenschaft ist größer. Größer als jede Furcht, jede Angst. Es ist dir egal, was Menschen denken. Es ist dir egal, was dein Nachbar sagt. Egal, was dein Kollege meint. Weil diese Leidenschaft, dieses Feuer ist stärker. Weißt du, wer war schon mal verliebt? Das ist gut, immer noch verliebt. Ich auch. Ich weiß noch, wie meine Frau uns kennengelernt haben, ist schon eine Weile her. Jetzt muss ich aufpassen, sie schaut schon ganz vorsichtig nach vorne. Wir sind Händchen halten durchs Dorf gelaufen, das war so vor 25 Jahren. War sehr früh am Morgen, weiß auch nicht, sehr, sehr früh. Oder auch sonst. Es war mir egal, was die Menschen gedacht haben. Es war mir sowas von egal, weil ich verliebt war und natürlich noch bin. Es kümmert dich nicht, weil diese Liebe, diese Leidenschaft, diese Agape ist größer, größer als alles andere. Und wisst ihr, was auch das Wort sagt? Die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Ne? Wo diese Liebe Platz hat in deinem Herzen, wird sie alles vertreiben, alles andere. Es wird egal sein, ne? Die Liebe Gottes. Manchmal können auch falsche Leidenschaften, ne, dich böse auswirken. Und dann manchmal den gesunden Menschenverstand und vielleicht andere wichtige Dinge über Bord schmeißen. Aber diese, ich rede von dieser Leidenschaft Gottes, von diesem Herz. Und ich erzähle hier so lange, weil mir das wichtig ist. Das ist der Schlüssel hier für dieses Megaprojekt. Es ist der absolute Schlüssel hier. Der Nehemia war bewegt, nicht nur bewegt, er war erschüttert. Da war etwas, da ist was passiert. Und ich erlebe es oft in meinem Leben, du siehst was, du bist bewegt, du bist, das tut mir aber leid, und gehst weiter. Ne? Wie reagieren wir? Lass du dein Herz bewegen. Der Nehemia hätte unterschiedlich reagieren können. Hätte auch sagen können, shit happened, die haben sich selber eingebrockt, die waren untreu gewesen, das steht ja schon im Wort. Das ist alles verheißen, die Verheißung, Gottes Wort ist eingetroffen, kann man nichts machen. Ja, ist halt so, er hatte einen guten Job, Sicherheit, angesehen, Wohlstand, ihm ging es gut. Da sagen können, ich spende einfach ein bisschen was, ne? Mauerbau Jerusalem, Sankt Nimmerleinstag. Aber er hat anders reagiert. Und ich glaube, Gott möchte auch unser Herz erreichen, dass er uns bewegen kann. Es ist manchmal schwierig. Manchmal würde ich mir wünschen, ich würde manche Dinge nicht sehen. Ich würde manche Dinge nicht wahrnehmen, wo etwas im Argen liegt, wo Menschen verletzt sind oder wo irgendwas passiert ist. Manchmal sage ich echt, Herr, warum habe ich das gesehen? Das belastet mich jetzt. Kann ich nicht einfach vorbeigehen? Und es ist dann die Frage, ja, was willst du mir zeigen? Was ist dran? Wo geht es, ne? Dass aus diesem Bewegtsein was passiert. Und nur dieses bewegte Herz, vielleicht können wir Kernaussage, nur dieses bewegte Herz wird etwas voranbringen in deinem Leben. Nur dieses leidenschaftliche Herz. Das ist so der Kern hier. Und ich glaube, das ist für dich wichtig, nicht nur für das nächste Jahr, wenn wir jetzt auch so diese Bilanz ziehen, dann vielleicht, wo war mein Herz drin? Das kann ich dir nicht beantworten. Ich kann dir auch nicht sagen, wo, bei manchen weiß ich es, ne, klar, aber du musst raussehen, wo schlägt mein Herz? Für was schlägt mein Herz? Für welche Dinge? Wo merkst du, ach, das hat mich jetzt wirklich berührt, da möchte ich heim. Ich glaube, Gott möchte neu zeigen, wo dein Herz schlägt, wo dein Platz ist, wo es reingeht. Und es gibt viele Dinge, in und außerhalb der Gemeinde. Mir ist auch neu klar geworden, es gibt so viele, Reich Gottes ist groß, Gemeinde ist ein kleiner Teil davon. Ne? Lass uns das nicht vergessen. Die ganze Arbeit, die passiert, ne, kannst du bestätigen, Missionsfeld ist groß. All die Dinge, ne, die, sagen wir, vielleicht peripher scheinen. All die Menschen, die sich irgendwo engagieren im Reich Gottes. Nichtsdestotrotz finde ich Gemeinde unheimlich wichtig. Ist der Anker da, wo man Nahrung bekommt, wo man Rückenstärkung hat, wo Schutz da ist. Aber nur um einfach das Feld weiter zu stecken. Ne? Gott hat für jeden was und er möchte unser Herz berühren. Und ich möchte jetzt so ein bisschen das strukturieren. Ich habe einfach so hier vier Punkte. Ja, ich habe es genannt, es fängt an, so diese Wegbereitung, ne, wo sein Herz ergriffen wird. Bewegtes Herz, ne, dann kommt das handelnde Herz. Danach erst kommt der Durchbruch. Es gibt einen geistlichen, ich habe es auch genannt, so einen sichtbaren Durchbruch, so einen praktischen, ne, wo das Gebet Hände bekommt. Und dieser Durchbruch, ist wie eine Münze, hat zwei Seiten. Ich muss gestehen, ich bin ein harmoniebedürftiges Weichei. Ist so. Aber ich sage euch auch was ich gelernt habe. Denkt an das verheißene Land, an dieses Bild. Wie ist das Volk Israel ins verheißene Land gekommen? War alles bereitet. Partybus hat sie abgeholt, über den Jordan gefahren. Gott hat gleich so eine Brücke gebaut. Beim Vorbeifahren haben sie gesehen, ach, Jericho liegt schon in Trümmern. Und sie sind direkt in die Weinberge reingekarrt worden, konnten aussteigen. Und ein Barbecue hat sie erwartet. 6. Mose 1. Nee, Quatsch. Nein, es gab Krieg. Es gab Kampf. Ich mag keinen Kampf. Ich mag keinen Streit. Aber es gibt manche Dinge, für die musst du kämpfen. Es gibt manche Dinge, die fallen nicht in den Schoß. Man kann es vielleicht auch anders formulieren. Ne? Es gibt Herausforderungen, an denen man wächst. Vielleicht ist es dir etwas zu martialisch. Ich glaube, wir Männer mögen dieses Bild vom Kämpfen. Ne? So diese Braveheart-Szene hat mein Herz berührt. Wir kämpfen aber für etwas. Wir kämpfen nicht gegen was. Ja? Es geht nicht um irgendwas platt zu machen, sondern es geht um etwas, wo du dafür kämpfst. Ne? Da kommt diese Leidenschaft. Diese Leidenschaft treibt dich an und sagt, ja, ich bin am richtigen Platz und dafür kämpfe ich. Ich halte die Stellung. Das griechische Wort, da wird mit Standhaftigkeit übersetzt. Ne? Standhaftigkeit tut euch Not, damit wir die Verheißungen ererben. Wir bleiben an diesem Platz. Wir kämpfen. Wir halten die Stellung. Wir bleiben dran, auch wenn wenn negativ geredet wird, wenn irgendjemand uns versucht, wenn dieser Widerstand kommt. Ne? Ich rede gerade von dieser anderen Seite der Medaille. So als Verachtung, Verspott, ach, das kriegst du doch nie auf die Reihe. Ja, solche Sprüche. Nein, du hast einen Platz. Gott hat eine Berufung für dich. Ich bin sehr verletzt worden durch solche Menschen. Ich sage euch, was mir gerade einfällt. Ich habe lange gekämpft in dieser Berufung, Leiter zu sein. Ich wollte nie Leiter sein. Ich habe meiner Mutter gesagt, wo sie mal gesagt, wir hatten so, wir bräuchten jemanden, der predigt. Das war so in der Gemeinde, wo ich mal war, wo wir Vision hatten für Gemeinde. Und meine Mutter sagt doch tatsächlich, ja, predig du doch. Und ich denke so, war da was im Kaffee drin bei meiner Mama? Und ich wusste, ich wollte nie vorne stehen, ne? Auch wenn es mir jetzt vielleicht keiner glaubt. Ich wollte nie vorne stehen. Und was ich sagen wollte, ich war mal an einem Seminar, da ging es, da war der Aufruf, dass die Pastoren und Leiter haben sich extra getroffen. Und ich habe wahnsinnig mit mir gekämpft. Ne? Du doch nicht. Und ach, du bist doch kein Leiter und so. Ich habe mich durchgerungen, hinzugehen. Ja, dann kam jemand, den ich lange kenne, der kennt mich, glaube ich, schon als Kind oder wir haben uns als Kinder gekannt. Und wisst ihr, was der gesagt hat? Was machst du denn hier? Autsch! Könnt ihr euch vorstellen, wie das wehgetan hat? Also er hieß nicht Barnabas. Ne? Also ich mag den Barnabas, weil das ist für mich der Prototyp des Ermutigers. Der sagt, hey, toll, dass du da bist. Ich hätte mir gewünscht, hey, toll, dass du da bist. Du gehörst auch hierher. Es gibt kein fünftes Rad am Wagen. Ich möchte euch Mut machen, wo ihr verletzt worden seid, wo ihr zurückgewiesen seid, was auch immer. Gott weist dich nicht zurück. Gott hat einen Platz für dich. Und vergib diesen Menschen. Wahrscheinlich habe ich auch mal solche blöden Sprüche losgelassen. Ich weiß es nicht. Wir verletzen einander. Das passiert. Das ist das eine. Das andere, lasst uns Ermutiger sein. Lasst uns die sein, die sagen, Herr, schön, dass du heute gekommen bist, überhaupt gekommen bist, zum Beispiel. Jeremia zieht hier auch Bilanz. Ne? Mir ist kein besseres Wort eingefallen wie wegbereiten. Ne? Da passiert was. Da bahnt sich was an. Da beginnt dieses Projekt. Hätte hier gesagt, wir hatten es ja schon, ach, geht mich doch nichts an, wäre nichts passiert. Ne? Aber hier, Nehemia fragt nach, ne? Vers 2 und 3. Er zieht Bilanz. Wie geht's denen? Wie geht's den Verstreuten? Wie geht's den Juden? Wie geht's Jerusalem? Und Jerusalem liegt in Trümmern. Das ist ja auch ein geistliches Bild. Und wenn man drumherum liest in dem Kontext, wird man lesen, dass es schon mehrere Versuche gab, oder zumindest einen, die Mauern wieder aufzubauen. Und er ist gestoppt worden. Dann müsst ihr wissen vom Kontext, der Artasasta, der war der mächtigste Mann der damaligen Zeit. Mein Sohn und ich, wir lieben gern solche Geschichtsdokus. Ne? Da kam ein Bericht über die Athener. Und die Athener haben sich gegen die Perser, ne? Artasasta, weiß nicht, ob es sein Vater war, aufgelehnt. Da war auf jeden Fall so diese Zeit. Ne? Und die Schlacht, ne, beim Marathon und so weiter. Ich möchte jetzt aber nicht zu weit reingehen, auch wenn es spannend ist. Nur zu wissen, das war die Weltmacht schlechthin. Power ohne Ende. Die haben, um nach Griechenland zu kommen, die haben eine riesen Brücke gebaut. Die sind von hinten gekommen. Ne? Ich sage das jetzt mal so, wenn du die Karte hast. Eine riesen Pontonbrücke mit Schiffen aneinandergereiht, ne? dass tausende Männer rüber konnten. Ja, das war die Supermacht schlechthin. Die Griechen haben im Marathon gesiegt, mit nur 10.000 haben Perser geschlagen. Das hat ihn nicht gejuckt, ob da 50.000 tot sind in seiner Armee bei Millionen. So eine Supermacht war das. Diese Supermacht hatte die Erlaubnis, Juda, Israel zu zerstören. Ne? Weil Gott es zugelassen hat, sonst nicht. Und diesem mächtigsten Mann dient Nehemia. Das war seine Position. Und der Mann, der hat, weiß nicht, wie viele Todesurteile er am Tag gefällt hat, aber wenn du schlecht drauf warst, konnte das deinen Tod bedeuten. Und das hat ihn nicht gejuckt, ob es da, dann kam halt der Nächste. Das war die Situation. Das heißt, der Nehemia, der hatte was zu verlieren. Der hatte was zu verlieren. Und er hat diese Sicherheiten aufgegeben. Zuerst war er bewegt, er ging ins Gebet, er hat nicht gesagt, ach, er ging ins Gebet, das war diese erste, ne? Dieses bewegte Herz. Und zwar für Bitte Buße. Und er hat sich selbst mit reingenommen. Ich und mein Haus, wir haben auch gesündigt, ne? Ich bin auch ein Teil davon. Es ist ja ganz wichtig, er hat sich identifiziert. Wenn man bestimmte Missstände sieht oder auch in der Gemeinde oder wo auch immer, es ist immer leicht von außen zu richten oder zu verurteilen. Aber sich selbst teilzumachen, sagen, ja, ich gehöre auch dazu, ne? Ich bin auch ein Teil der Gemeinde. Und ich bin genauso verantwortlich für diese, was auch immer nicht optimal läuft, ne? Bei uns in der Geschäftswelt sagt man, es läuft suboptimal, ne? So ein anderes Wort wie, es läuft eigentlich scheiße. Ist aber so ein Platzhalter für alles, ne? Von sehr schlecht bis ganz gut. Ihr verzeiht mir, wenn ich das so derb ausgedrückt habe. Er war Teil davon. Sind wir Teil davon? Nur wenn du wirklich Teil davon wirst, kannst du es auch verändern. Du wirst es von außen nicht verändern können. Wenn du Teil davon bist, kannst du es verändern, wo Gott dich berührt, wo du dich mit reinnehmen lässt, wo du dich damit identifizierst. Und er ließ sich bewegen, ne, voller Leidenschaft. Er schaut nicht weg. Es tut ihm auch nicht nur leid. Ne? Ha, tut mir aber leid. Nein, er lässt sich da berühren und bewegen. Und von dieser Betroffenheit, ne, ein bewegtes Herz kann etwas bewegen. Von dieser Betroffenheit kommt es auch zur Handlung. Er kann etwas bewegen. Hier im Unsichtbaren, das Projekt ist noch nicht gelaufen. Ne? Er ist noch nicht in Judäa. Er hat noch nicht, ich weiß nicht, wie viele Kilometer von Susa nach Jerusalem waren. Könnt ihr ja nachschauen. Es war gefährlich. Ne? Er hat Begleitschreiben gebraucht. Es war ein langer Weg. Er hatte noch interne Widerstände zu überwinden in Jerusalem. Wie gesagt, das Projekt war noch nicht durch, aber trotzdem hier im Unsichtbaren, im stillen Kämmerchen, hier ist der Durchbruch passiert. Hier ist es passiert. Der geistliche Durchbruch. Das ist da, wo Gott unser Fokus drauf lenken möchte, unser Augenmerk, wo der eigentliche Durchbruch geschieht. Das ist im Gebet, ne, in der Fürbitte. Schade, heute ist Walter nicht da. Walter, ich habe übers Gebet gepredigt. Mich immer ermahnt, lehr doch übers Gebet. Da im Unsichtbaren, da passiert es. Ja, dieses bewegte Herz. Und ich möchte euch Mut machen. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Ich weiß auch nicht, wie lange er gebetet hat. Es kam uns zwar lang vorne, Kapitel 1 und Kapitel 2 zu lesen. Und trotzdem kann es eine Weile gedauert haben. Ne? Wir wissen es nicht. Und bei uns dauert es vielleicht auch manchmal. Aber bleib dran, bleib im Gebet, in der Fürbitte, bei diesem sich identifizieren. Weil dort geschieht der Durchbruch. Dort passiert es. Und dort wird der Gott Weisheit geben. Dort wird Gott dir Impulse geben. Und ich springe zu diesem Durchbruch, wo es wirklich so ein geistlicher Durchbruch wird hier. Und es wird auch sichtbar. Er bereitet sich natürlich vor, auch auf die im Gebet, auf diese Begegnung mit diesem mächtigen Mann. Und da wird sich alles entscheiden. Vielleicht wird er auch sagen, hey, du hast mich jetzt so genervt mit dieser Bitte, Jerusalem mache ich jetzt ganz platt. Das nennen wir, keine Ahnung, irgendwas. Aber es hat sich ja entschieden und Gott gibt ihm diese Gunst. Und der König merkt natürlich, hey, warum ist dein Angesicht so traurig, ne? Fragt der König, der mächtigste Mann fragt. Und jetzt entscheidet sich alles. Noch kann er zurück. Noch kann er mir jetzt sagen, ach, hab heute einfach einen schlechten Tag. Oh, vorbeigegangen. Nein, macht er nicht. Er geht in die Vollen. Er stellt sich dazu. Hier kommt dieses Bekenntnis. Und das ist, wow, das ist, hey, eigentlich eine Kampfansage. Ja, ich betone das, weil, merkt man, ne? Kämpfen, verheißenes Land, kämpfen. Ne? Sieg, weil Gott uns hilft zu kämpfen und uns den Sieg schenkt. Und er sagt, hey, er redet ihn natürlich respektvoll an, wie es sich gehört, der König lebe ewig. Warum sollte mein Angesicht nicht traurig sein und da die Stadt, die Begräbnisstätte meiner Väter wüst liegt und ihre Tore vom Feuer verzerrt sind? Ja, und gleichzeitig kommt, und der König sprach zu ihm, um was bittest du denn? Und dann kommt das Stoßgebet. Und ich sprach zum König und so weiter. Wenn es den König für gut hält. Ne? Und ich finde es auch interessant. Es ist in Gebet vorbereitet. Ne? Auch die praktischen Dinge. Hier sagt Nehemia genau, was er braucht. Hier kommt dieser Projektleiter raus. Dieses, ja, ich brauche das, ich brauche Begleitschreiben, ich brauche hier Holz. Ich brauche jenes. Er ist auch diplomatisch. Ne? Er sagt nicht gleich, ich will die Jerusalem wieder zur mächtigen Stadt machen. Nein, er möchte die Begräbnisstätte hier wieder aufbauen. Er ist hier diplomatisch. Ne? Er holt auch den König hier gut ab. Jerusalem war bekannt als aufrührerische Stadt. Das ist bekundet in den Akten auch der Perser. Als sie nachgelesen haben, ne, bei einer anderen Gelegenheit, ach, dieses Jerusalem, die haben uns schon immer Schwierigkeiten gemacht, ne, diese Juden da. Bauen wir nicht auf. Aber er schafft es, Gott war mit ihm. Und es kommt vom Gebet, es kommt durch dieses bewegte Herz und bricht hier durch. Und er lässt sich auch diese praktischen Dinge zeigen. Das finde ich so stark. Er weiß genau an dem Punkt, auf was es ankommt. Das ist auch eine Herausforderung für uns. Diese Vorbereitung nimmt dir keiner ab. Es nimmt dir keiner ab. Du musst dann vorbereitet sein. Es fängt im Gebet an, klar. Es hat diesen geistlichen Aspekt, es hat auch diesen praktischen Aspekt. Er weiß genau, was er braucht. Wie viel Material, wie viele Männer, welche Begleitschreiben. Lass uns nicht grünäugig sein. Hier kommt es wieder auf uns an, wir sind Partner. Gott macht es nicht alleine, er bringt den Durchbruch, aber ja, wir sind hier gefordert. Das ist unser Part und das ist auch toll so, wir sind Partner. Wir dürfen hier rein, wir dürfen hier uns austoben, wir dürfen hier uns einbringen in unsere Kreativität, in unseren Begabungen, wo uns Gott hingestellt hat. Versteht ihr, was ich meine? Geschieht hier dieser sichtbare oder ich möchte sagen praktische Durchbruch, ne? Kapitel 2, Verse 6 bis 9. Manche sagen auch, das Gebet bekommt Hände. Ja? Das Gebet wird praktisch. Gebet hat diese geistliche Dimension, aber Gebet wird auch sehr, sehr praktisch, wo Heiliger Geist Impulse schenkt, wo redet, in die konkrete Situation hinein. Gleichzeitig gibt es diesen Widerstand. Der Widerstand wird später auch nochmal auftauchen. Am Anfang ist es nur, ach, das hat sie einfach geärgert, ne? Die haben es lächerlich gemacht und so weiter. Der Widerstand wird natürlich zunehmen. Aber es kommt auch immer dieser Widerstand. Manchmal schreckt es ab, mich schreckt sowas normalerweise ab. Aber wo dieser Widerstand war, habe ich gemerkt, wo Gott gesagt hat, geh weiter, bleib treu in dem, was ich dir gebe, ne? Und überwinde den Widerstand. Kämpfe dafür. Das sagt er dir auch. Kämpfe dafür. Gib es nicht auf. Wenn unsere Kinder sich streiten und der eine was hat, was der andere will, die kämpfen dafür. Da kann man manchmal lernen. Das ist ja nicht immer so Eltern gewollt, aber die geben das nicht her, ne? Die halten das fest. Denkt auch an die Predigt vom Karl-Heinz, ne? Festhalten, nicht hergeben. Die Verheißung, das verheißene Land. Und letztendlich beginnt das eigentliche Projekt. Bei uns heißt so der Anstoß zum Projekt, ne? So wie beim Fußball, der Anstoß heißt Kick-off, so auf Neudeutsch. Jetzt ist es wirklich total im Sichtbaren gelandet. Mit Projektplan, mit Ressourcen, Männer, Material, was dazu gehört, Finanzen. Es ist im Sichtbaren gelandet. Es kann losgehen. Aber wie schon gesagt, das, was davor gelaufen ist, das ist das Wichtige. Das ist auch die Botschaft für heute. Das ist der wichtige Punkt. Was mir hier auch wichtig geworden ist. Wir haben es gelesen in Kapitel 2. Nehemia geht, inspiziert genau die Situation. Er ist einmal bei dem König genau vorbereitet. Er weiß genau, was er möchte. Er hat genau einen Plan. Durchs Gebet gewirkt, ne? Immer in Verbindung, immer online. Und auch hier, er ist voll in dieser Verantwortung drin. Er gibt hier nichts aus der Hand, noch nicht. Bestimmte Dinge kannst du nicht delegieren, die musst du selber machen. Bestimmte Kämpfe kann keiner für dich kämpfen, die musst du selber durchkämpfen. Das ist manchmal unangenehm. Manchmal gehst du durch Lebenssituationen durch, wo du selber dich durchkämpfen musst. Das ist dein Part. Andere können vielleicht, sage ich mal, dich ermutigen. Aber meistens ist es so, die stehen dann am Ende des Tunnels, wo es hell ist, und sagen, komm, schaff's, ne? Schreien dir Mut zu. Aber du musst durch diesen Tunnel durch. Es gibt bestimmte Dinge, die kannst nur du machen. Der Nehemia inspiziert diese Mauer erstmal alleine. Er sagt noch niemand was, wo er dort ist. Er macht sich selber ein Bild. Er schaut sich das genau an. Er hat genau einen Plan oder entwickelt diesen Plan im Gebet. Das finde ich auch wichtig. Wenn Gott dir was aufs Herz legt, nicht gleich rausposaunen, im Gebet bewegen, dieses Herz bekommen. Ne? So wie bei der Geburt, es braucht einfach eine Weile, ne? Bis das Baby rauskommt. Kann man nicht beschleunigen. Es möchte sich erst selber im Klaren sein, was hier passiert. Und er schaut sich das genau an, genau die Situation. Und dann fängt dieses Projekt an. Und das wird so, und das ist dieses Wort, was ich für uns habe, für das Jahr 2013. Das ist jetzt nur die Vorschau für den nächsten Teil. Wo sie anfangen zu bauen. Ne? Nämlich Nehemia Kapitel 2, Vers 18. Wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum Guten. Das ist auch dieses Wort, was ich für uns so habe. Wir wollen uns aufmachen und bauen. Wir wollen uns nicht abbringen lassen. Von nichts und niemandem. Schon gar nicht von uns selbst. Ne? Oft sind wir unser schlimmster Feind, ne? Sind wir selbst oder unser Ego. Wichtig ist, was treibt uns an, ne? Diese Leidenschaft. Es geht nicht nur einfach irgendwas bauen, sondern es muss uns wirklich im Herzen liegen. Eine Herzensangelegenheit sein. Und das wünsche ich uns. Lass dich neu von diesem Herzen Gottes ergreifen für dein Leben, für die Dinge in deinem Leben, für die Dinge hier in der Gemeinde. Nimm es Ja, mach dein Herz auf, lass dich ergreifen. Und spür auch. Und manchmal musst du diese Leidenschaft, dieses Feuer, musst du auch am Brennen halten. Das ist deine Verantwortung. Wenn du liest bei dem Priesterdienst im Alten Testament, im Alten Bund, es war die Aufgabe des Priesters, das Feuer Tag und Nacht am Brennen zu halten. Ich finde es ein schönes Bild, das ist einmal unsere Liebe für Jesus, wo es gilt, diese Liebe am Brennen zu halten. Liebe kann erkalten, lesen wir wörtlich in der Schrift. Die Liebe aber von vielen wird diese Liebe erkalten. Lass uns nicht zu diesen Leuten gehören, wo die Liebe erkaltet. Lass uns diese Liebe pflegen. Lass uns immer wieder Zeit nehmen. Noch aus dieser Beziehung heraus wird auch dieses Feuer, diese Leidenschaft kommen für die Dinge, wo Gott geplant hat, so für dein Leben, für unsere Gemeinde. Lass uns da hineingehen. Lass uns anfangen zu bauen und dieses Projekt reinkommen. Vater, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist. Ich danke dir, dass du der Mutmacher schlechthin bist, dass du uns Mut machst, wirklich weiterzugehen, dass du uns Mut machst, aus den Fehlern zu lernen, dass du uns nicht verurteilst für Fehler oder wo wir vielleicht stehen geblieben sind, wo Dinge nicht funktioniert haben. Danke, Vater, für deine unendliche Geduld, deine Liebe, deine Treue, dein Durchtragen, dein Mittragen. Ich danke dir, Vater. Vater, ich danke dir dafür. Herr, ich wünsche mir, dass wir wirklich so neu erfasst werden von dem, was du für uns hast. Dass du neu diese Liebe in uns entflammst, aber auch neu vielleicht die Vision für unser Leben, für unsere Gemeinde. Vielleicht auch Dinge, die schon längst zugeschüttet waren oder sind. Danke, dass du es wieder ausgräbst in unseren Herzen. Herr, ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du kommst und wirklich jedem so zeigst, wo du ihn haben möchtest, dass du wirklich die Herzen jetzt berührst, Heiliger Geist. Dass du wirklich neu entflammst. Ich danke dir, Vater, ich danke dir, Heiliger Geist. Ich danke dir auch, dass du uns nicht überforderst, dass wir diese Riesen besiegen können durch deine Kraft. Es gibt keine Riesen, die wir nicht besiegen können. Keine Mauer, die standhalten kann. Weil du mit uns gehst, Vater. Du mit uns bist, Jesus. Dafür danke ich dir. Halleluja. Amen.